bis ich 20 war, war ich die klassische Fast-Fashion-Shopperin oder Konsumopfer.
Mich interessiert vor allem die gesellschaftliche Transformation. Wie kommen wir dazu, dass Menschen neu als neu für sich begreifen und nicht unbedingt als neu produziert?
Also mich würde es sehr freuen, wenn wir in 5 Jahren einen Marktplatz haben, wo man dann Secondhand so konsumieren kann, wie man es jetzt auf Amazon gewohnt ist. In England ganz viele der Charities haben Secondhand-Läden. Also die bekommen Sachspenden, es ist viel einfacher Sachspenden für die einzusammeln als Geldspenden. Und diese Sachspenden werden dann verkauft und mit uns jetzt noch viel mehr verkauft. Das heißt, die verkaufen im Schnitt, also nach 2-3 Monaten nach dem Onboarding, 4-mal so viel wie vor Minimist.
Es braucht diese kleineren, lokaleren, sichtbareren und greifbareren Handlungsfelder, damit jedem Einzelnen auch seine Wirkung bewusster wird, ein Incentive gibt, warum sollte ich das machen?
Das ist ein Weg in die Wirtschaft von morgen. Willkommen bei Full Circle, dem Podcast über Kreislaufwirtschaft und wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Ich bin Nadja Hahn. Ich spreche mit Menschen, die Lösungen finden, wie wir Rohstoffe länger im Kreislauf halten, damit Geld verdienen und der Umwelt etwas Gutes tun.
Heute geht es um Minimist. Das ist ein Wiener Startup. Das hat eine KI-Scanner-Software entwickelt, mit der Secondhand-Shoppen im Netz jetzt richtig gut werden soll. Und Investoren sind auch schon überzeugt, weil Minimist hat gerade 1 Million Euro aufgetrieben. Und neben mir sitzt die Anna Greil, Mitbegründerin von Minimist, und lächelt müde. Das war ein harter Weg. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Mit dabei ist auch die Karin Huberheim vom Circular Economy Forum Austria. Hallo Karin, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Nadja.
Und im Sinne der journalistischen Transparenz sage ich wieder, wir kennen einander aus dem beruflichen Umfeld schon länger und sind deshalb per Du und wollen das jetzt für diesen Podcast auch nicht ändern. Anna, bevor wir uns in dein Thema stürzen, möchte ich gern wissen, warum du so für diese Sache brennst. Das ist ja nicht dein erstes Projekt. Du hast ja angefangen mit einer Online-Kleidertauschbörse, Upgraded hat die geheißen. Jetzt trägst du das Ganze weiter mit dieser KI-Scanner-Software. Klingt ziemlich schwierig. Warum machst du es dir nicht einfacher? Warum brennst du so für diese Sache?
Gute Frage. Ich glaube, der Grund, warum ich damals gestartet habe, war irgendwie sehr überraschend. Also es war nie mein Plan, Unternehmerin zu werden. Es war nie mein Plan, irgendwie in diesem Bereich zu arbeiten, um ehrlich zu sein. Ich dachte immer, ich werde Buchhalterin oder...
Buchhalterin.
Buchhalterin, ja.
Vielleicht kann man das jetzt auch wieder brauchen.
Ja, voll. Bis ich 20 war, war ich die klassische Fast-Fashion-Shopperin oder also Konsumopfer. Und ich bin wöchentlich, glaube ich, zu den Fast-Fashion-Brands gelaufen, habe mir die coolen neuen Kleider gekauft, mich danach super selbstbewusst und gut gefühlt und dann nach 1-2 Tagen ist es wieder abgeflacht. Also ich war so in dem klassischen Toxic-Fashion-Cycle drinnen, würde ich es nennen. Und durch Zufall hat ein Freund damals dann angefangen, sich mit der Modebranche auseinanderzusetzen und hat mir dann eine Doku durchgeschickt, wo es eben um Fast Fashion ging und die Auswirkungen auf die Umwelt und auch auf die Leute, die Mode machen. Und ich war extrem geschockt und wir haben dann beide zugleich das Experiment gestartet. Ist es möglich, ist es wirklich umsetzbar, keine neue Kleidung mehr zu konsumieren? Und tatsächlich ist es so, ich glaube, ich kann die Neukäufe, die ich getätigt habe in den letzten 5 Jahren an einer Hand abzählen.
Wow.
Genau, und da hat es gestartet und ja, seitdem in der Branche geblieben und ich glaube dann auch mit Minimist da weiter daran zu arbeiten. Mir ist ein super spannender Fakt entgegnet vor 1-2 Jahren. In einem Podcast wurde erwähnt, dass wir im Moment schon genug Kleidung hätten für die nächsten 6 Generationen. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Fakt ist mehr, um das anschaulich zu machen. Ich bin mir nicht sicher, wie wissenschaftlich bestätigt der ist, aber es macht es extrem anschaulich, wie viele Dinge wir schon haben. Und ja, seitdem gibt es irgendwie für mich keine andere Option mehr, außer daran zu arbeiten, das zu ermöglichen, dass diesen Dingen ein zweites Leben geschenkt wird.
Super. Aber jetzt möchte ich natürlich wissen, wie diese Doku geheißen hat, die dich so beeindruckt hast, weißt du es noch?
Gute Frage.
Wenn nicht, ist auch egal, oder?
The True Cost. The True Cost of Fast Fashion, glaube ich.
Ja. Okay, vielen Dank. Ja. Karin, ich weiß, du trägst auch gern Secondhand-Mode und sprichst auch immer drüber. Ich sehe dich immer sehr gut angezogen. Sprich über den Glamour-Faktor und sag uns einfach, was dich als Expertin für Kreislaufwirtschaft so reizt an dem Thema. Warum ist das auch für dich persönlich so wichtig?
Also der Glamour-Faktor für mich ist eindeutig, dass Secondhand-Stücke viel individueller sind. Das sind Einzelstücke in den allermeisten Fällen. Mein Schrank ist voll mit Dingen aus den 60ern, 70ern, 80er Jahren, 90er Jahren. Und das ist großartig, die kann man immer noch anziehen. Und im Gegenteil, wenn ich sowas anhabe, fragen mich Leute, oh, wo hast du das her oder was ist das? Was nicht der Fall ist, wenn ich mit einem Fast-Fashion-Stück komme, das 10 andere Leute ohnehin auch im Kasten hängen haben und das sie sofort erkennen. Also ganz eine andere Liga. Und als Wissenschaftlerin interessiert mich eigentlich der Teil der Transformation. Wir haben gelernt, so zu konsumieren, so zu produzieren, so zu wirtschaften in den letzten 40 Jahren. Und mich interessiert die Transformation. Wie kommen wir jetzt wieder in ein anderes Mindset? Also nicht nur, wie kommen wir zu anderen Produkten oder Materialien oder Prozessen? Das ist ein Teil davon. Mich interessiert vor allem auch, ich bin Sozialwissenschaftlerin, mich interessiert vor allem die gesellschaftliche Transformation. Wie kommen wir dazu, Menschen zu einem anderen Mindset zu verhelfen? Wie kommen wir dazu, dass Menschen neu als neu für sich begreifen und nicht unbedingt als neu produziert?
Das ist genau der Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil wir uns mit diesem Systemwandel beschäftigen wollen und der interessiert uns alle drei und hoffentlich auch unsere Hörer und Hörerinnen. Ich möchte zu Beginn wieder eine Zahl ins Rennen schmeißen und zwar: Weniger als 10% von den verfügbaren Secondhand-Artikeln schaffen es derzeit auf Online-Plattformen. Und der Rest, der landet am Müll oder in Afrika und wir wissen, das zieht Hunderttausende andere Probleme nach sich. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, Anna, warum ist das so? Warum landen diese Secondhand-Artikel nicht auf Plattformen? Warum ist das so schwer, die zu verkaufen? Und was ändert ihr daran?
Ja, ich glaube, mit Fast Fashion oder mittlerweile sagt man ja schon Real-Time Fast Fashion zu Shein und Co. Die Produkte, die produziert werden, unterscheiden sich nicht mehr so sehr von Plastiksackerln. Wenn man sich's anschaut, also die werden aus Polyester produziert, man kann die um 1 bis 2 Euro kaufen, man verwendet die ein paar Mal und dann schmeißt man sie auch weg. Ja, das sieht man leider immer, immer mehr. Und warum landen die nicht auf Online-Plattformen? Warum werden die nicht wiederverwendet? Also meiner Einschätzung nach ist es ein wirtschaftlicher Grund, es ist wirtschaftlich nicht rentabel, also jetzt vor allem mehr auch für professionelle VerkäuferInnen, also wenn man das als Privatperson, als Hobby macht, kann man Dinge digitalisieren, die 2-3 Euro noch wert sind. Als professioneller Verkäufer rentiert sich es wirtschaftlich nicht. Also wie wir eh schon gesagt haben, es sind alles Einzelteile.
Die muss ich einzeln fotografieren, dann muss ich eine Produktinfo schreiben, da muss man überlegen, wie viel kostet das.
Genau, genau.
Zu aufwendig einfach, oder?
Genau. Also im Schnitt dauert der manuelle Prozess irgendwas zwischen 10 bis 20 Minuten, um mal wirklich eine gute Produktbeschreibung und das dann online zu platzieren. Und wir wollen das Problem mit Minimist lösen, indem dass wir das auf unter 1 Minute oder, also wenn man ein schnelles, gutes Handy hat, unter 30 Sekunden,
30 Sekunden
digitalisieren kann. Ja.
Und das macht die Software. Wie geht das? Also versuch's uns mal zu beschreiben. Wir haben vor uns eine imaginäre Jacke.
Genau, also genau, ich würde die Jacke entweder aufhängen oder auf einem Tisch platzieren und dann 2-3 Fotos von dem Teil machen. Also ich mache ein Foto von vorne, ich mache ein Foto von hinten, dann von dem Größenlabel oder wenn es jetzt das Care-Label, also Material und die Beschreibung gibt, würde ich auch von dem noch was machen. Und die meisten, die unsere App verwenden oder das, was es auch so cool macht, ist, ich kann jetzt nicht nur eine Jacke machen, sondern ich würde jetzt die 4 Fotos machen von einer Jacke und würde mir dann das nächste Ding nehmen und gleich weitermachen und Fotos machen. Und es wird dann automatisch getrennt, okay, die 4 Fotos gehören zur Jacke, die 3 Fotos gehören zum Pflanzentopf, die 3 Fotos gehören zu den Kopfhörern. Und im Hintergrund wird dann das Listing erstellt. Und also das heißt, da steht dann, das Produkt wird erkannt. Sagen wir, das ist eine Tommy Hilfiger Jeansjacke. Der Titel wäre dann Tommy Hilfiger Jeansjacke. Der Zustand wird erkannt, basierend auf dem Foto. Oder es gibt auch einen Audio-Input.
Ein Audio-Input?
Genau, das heißt, während ich ein Foto mache, kann ich zusätzlich sagen, da gibt es einen kleinen Fehler unten auf der linken Seite, den man jetzt am Bild nicht so gut erkennt. Oder das Care-Label ist leider schon ausgewaschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das aus Baumwolle ist. Also noch zusätzliche Dinge, die ich als Mensch feststellen kann, die man jetzt vom Bild vielleicht nicht erkennen kann. Genau, und dann wird die Beschreibung erstellt, Kategorie, Farbe, Größe, Material, wo das produziert wurde. Also alle Infos, die man vom Bild erkennen kann, aber auch alle Infos, die wir von ähnlichen Produkten, die es im Netz gibt, finden und die zu dem Listing passen. Und der wichtigste Teil ist wahrscheinlich, es wird dann eine Preiseinschätzung geben. Das ist im Secondhand-Markt nach wie vor mit Abstand die größte Herausforderung, glaube ich. Wie viel ist dieses Ding wert? Vor allem, wenn es sich um Vintage-Teile handelt. Genau, und dann gibt es einen Preisvorschlag und mit einem Klick ist es dann auf mehreren Plattformen von eBay, Vinted, Willhaben und Co. online.
Also ihr kooperiert mit den Plattformen oder macht das der Verkäufer oder wie geht das dann?
Mehr oder weniger. Also wir haben Anbindungen mit Plattformen. Die engste Kooperation haben wir eigentlich mit eBay. Wir arbeiten hauptsächlich in England und da ist eBay der stärkste Marktplatz. Genau, es kann aber auch auf anderen Plattformen gelistet werden.
Okay, und das macht diese Scanner-Software. Und das heißt, eure Kunden sind in erster Linie die Verkäufer. Sind das Privatpersonen? Sind das Charities, NGOs? Wer sind die Kunden?
Genau, wir haben bewusst mit professionellen Verkäufern gestartet, einfach weil die ja viel höheres Volumen haben. Also Privatpersonen listen im Schnitt um die 20 Teile pro Monat und da ist das Problem schon vorhanden, aber jetzt nicht so dramatisch. Ich hatte damals einen Mentor, der hat mich immer gefragt, ist die Lösung, die ihr anbietet, eher eine Schmerztablette oder so eine Vitamin-C-Supplement-Tablette.
Was meint er damit?
Schmerztablette ist, also man muss die jetzt wirklich nehmen. Ich habe Schmerzen, es gibt keinen Ausweg, ich brauche eine Lösung. Und die Supplements sind, ja, wenn ich es jetzt heute vergesse, dann nehme ich halt morgen zwei. Oder, also ich weiß nicht, wie es anderen Personen geht, aber mir passiert es, dass ich die immer wieder vergesse und dann wieder anfange und dann wieder aufhöre. Also man braucht die jetzt nicht so unbedingt. Und für die professionellen Verkäufer sind wir mehr Schmelztablette, würde ich sagen. Und für Privatpersonen sind wir eher wie Supplements. Also man kann Minimist verwenden, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn man es manuell digitalisiert. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich mit professionellen Verkäufern, die Läden haben vor Ort. Die meisten sind Charities in England, die verkaufen und die riesige Volumen haben. Also die digitalisieren am Tag 100 bis 200 Teile. Und würden das auch gern noch viel mehr skalieren mit so Möglichkeiten, die es jetzt mit KI gibt.
Und ihr schneidet dann mit, ihr kriegt dann eine Provision?
Teilweise ja. Das ist super interessant, das ist unterschiedlich von Markt zu Markt. Also wir haben irgendwie anhand der Bepreisung oder anhand unseres Geschäftsmodells herausgefunden, wie sehr Secondhand oder auch der Online-Verkauf in den Märkten etabliert ist. In England und in Irland ist der Fall, die professionellen Verkäufer machen das seit 10 Jahren auf eBay, die wissen, dass sich das rentiert, die haben schon ihre Zahlen und die wissen, die können 50 Cent oder noch mehr pro Stück zahlen. Das heißt, bei denen verlangen wir pro Listing, weil das also für sie irgendwie mehr Sinn macht. In anderen Märkten, jetzt in der Dachregion zum Beispiel, ist die Risikobereitschaft geringer und auch das ganze Thema weniger etabliert. Und die sind froh, wenn wir einen Teil des Risikos quasi übernehmen und das dann über Provision machen. Das heißt, es ist von Markt zu Markt unterschiedlich. Eigentlich würden wir gern pro Listing was verlangen, also weil der Wert, der generiert wird, entsteht dort und dann nicht erst auf den Marktplätzen und so weiter. Aber für uns ist es gleich rentabel oder teilweise sogar rentabler, Provision zu verlangen in anderen Märkten.
Mhm. Karin, als Expertin und Secondhand-Mode-Liebhaberin, was hat das für ein Potenzial? Das ist jetzt ein Wiener Startup, offenbar sehr überzeugend, weil sonst hättet ihr nicht eine Million gerade aufgetrieben, dazu kommen wir noch. Aber es geht ja auch darum, immer wieder auf Unternehmen zu schauen, die etwas erfinden, wovon auch andere profitieren können. Was ist the Gold Nugget hier?
The Gold Nugget aus meiner Sicht ist, dass es einfach gemacht wird. Und ich glaube, dieser Systemwechsel oder dieses andere Verhalten ist dann erfolgreich, wenn man es einfach macht. Wir sind bequemlichkeitsgetriebene Wesen und verwöhnt, was das anbelangt. Und daher halte ich solche Modelle, die es dem Verkäufer oder dem auf den Marktbringer, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, einfach macht, sich anders zu verhalten, halte ich für sehr, sehr lohnend. Und wir brauchen diese sogenannten Enabler, also Befähiger. Und das sind Plattformen, das sind digitale Mittel. Das kann alles sein, was as a Service. Und in eurem Fall eben ist das Service, das ihr bereitstellt, ist eben, dass die KI sehr viel Arbeit abnimmt. Und da sehe ich großes Potenzial. Also mich wundert eigentlich, dass Plattformen wie Vinted oder eBay das nicht schon selbst längst erfunden haben. Also Gratulation dazu, weil das, denke ich mal, ist für die ein echtes Asset. Ich schätze mal, ihr werdet bald mal gekauft werden. Also ich glaube, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, weil das ist genau das, was wir brauchen. Einfache Möglichkeiten, das in Gang zu setzen, den Kreislauf.
Und das Spannende ist ja, dass es eine KI-Lösung ist. Und wir hören in diesen Gesprächen über die Kreislaufwirtschaft immer wieder, wie wichtig die KI wird, einfach um zu wissen, welche Rohstoffe haben wir eigentlich schon, wo sind die, wie kann ich die archivieren und woher weiß ich denn überhaupt, auf welchen Schätzen ich sitze, um es jetzt mal so auszudrücken. Und das könnten ja ganz viele Unternehmen übernehmen, oder?
Absolut. Dokumentieren, nachverfolgen, da ist auch das Potenzial bei allen Materialien, also jetzt abseits von Textilien, riesig, dass man bis hin zu Satellitendaten, wo sich gewisse Lager bilden, dass man Materialien mit IoT-Trackern versieht.
Was ist IoT?
Ein Internet of Things-Tracker, das ist sozusagen wie eine Prägung in einem, keine Ahnung, Stahlrohr oder einem Kran oder sonst irgendwas und dass man dann feststellen kann über die Daten, die dieser Tracker zurückspielt, in welchem Zustand ist der, wo ist der geografisch gelagert, ab wann muss etwas serviciert werden oder ab wann kann ich dieses Material zurückholen. Also diese digitalen Möglichkeiten bieten uns jetzt wirklich die Chance, diese Kreisläufe zu operationalisieren und zu beschleunigen. Und das Thema ist komplex, es ist einfach sehr, sehr umfassend und genau dafür ist KI eigentlich geeignet, dass sie uns hilft, die Komplexität zu ordnen, übersichtlicher zu machen und begreifbarer zu machen.
Mich interessieren jetzt die Investoren. Wie war denn das mit denen? Also worauf sind die am meisten abgefahren und wie habt ihr das geschafft, so viel Geld zu bekommen als kleines Startup?
Ich glaube, ein großer Teil, und ich hoffe, das klingt nicht arrogant oder irgendwas, aber ein großer Teil ist wirklich Team und Beziehungen. Und viele der InvestorInnen, die kannte ich schon von Uptraded. Also es ist für mich super lustig, weil ich habe denen damals Uptraded gepitcht. Da gab es kein klares Geschäftsmodell und viel mehr Fragezeichen und auch im Team. Und die kannte ich dann halt und war halt immer wieder im Austausch mit denen. Und dann, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bei Minimist eingestiegen bin, ist ein Teil der InvestorInnen, die bei Uptraded investiert waren, oder eigentlich alle, sind bei Minimist mit eingestiegen und haben investiert, was super war. Also schon einmal irgendwie ein großes Lob auch irgendwie, dass die sagen, okay, Projekt 1 hat jetzt weniger funktioniert, wir sind jetzt bei Projekt 2 nochmal dabei, weil wir an das glauben. Auch dann mit den anderen, also unser Lead-Investor Tilia VC, die habe ich vor 3 Jahren oder so irgendwas kennengelernt, die haben damals abgelehnt. Und dann jetzt durch Zufall bei einem Ashoka-Programm in Prag habe ich gesagt, ich bin in Prag, wollen wir uns treffen.
Ashoka ist eine philanthropische Organisation, die Unternehmen, Sozialunternehmen hilft.
Genau. Ja. Und in Prag haben wir uns dann wieder getroffen und dann habe ich erzählt, was Minimist macht. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also viel basiert wirklich auf Beziehungen und Personen, die mich und eben teilweise meine Co-Founder schon länger verfolgen, also über Jahre hinweg. Und die sehen, dass da wirklich eine Leidenschaft dahinter ist, dass da ein Netzwerk dahinter steht, dass da extrem viel Wissen auch dahinter steht. Und jetzt nicht einfach nur eine Startup-Idee, um jetzt Geld zu machen. Ich glaube, das war ein Riesenteil. Und das, was schon auch spannend ist, also Minimist, das Geschäftsmodell ist wirtschaftlich auch extrem spannend. Also es ist ein klassischer Investment-Case. Es ist ziemlich leicht verständlich. Das Risiko, ja, nach wie vor gegeben, aber so, ich glaube, also auch wenn man sich wenig für das Thema interessiert, der Markt wächst extrem, der Secondhand-Markt, ich glaube, Jahr für Jahr um die 15% und auch viel schneller als der klassische Retail. Also auch wenn mich das Thema überhaupt nicht interessiert, dann könnte man trotzdem da investieren, weil die Zahlen einfach passen.
Und was war es jetzt für die Investoren? Was war das Ausschlaggebende? War es die Skalierbarkeit? Haben die gesehen, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass man so eine Software in vielen Unternehmen brauchen kann? Was war's?
Also der Großteil unserer Investoren sind Impact-Investoren.
Also für eine gute Sache.
Genau. Denen quasi nicht nur der Return on Investment im finanziellen Sinn wichtig ist, sondern die wollen auch einen Impact sehen. Und für die war schon ein Riesengrund, dass sie sehen, was für einen Impact das haben kann. Also wenn das Digitalisieren von den Gegenständen, die es bereits schon gibt, vereinfacht wird und wenn es jeder machen wird, dann könnte es bald wie sowas wie Amazon geben, aber halt Secondhand.
Ist das eure Vision?
So in die Richtung, ja.
Okay, klotzen, nicht kleckern. Ja.
Genau, also ich glaube, das war schon ein großer Teil. Aber also man muss auch sagen, wir sind noch relativ frühphasig. Das war jetzt unsere erste richtige Finanzierungsrunde, die Pre-Seed-Runde. Da zählt auch ganz viel das Team. Die haben uns alle persönlich kennengelernt und ich glaube, dass das Team, mit dem ich gerade extrem happy bin, also ich könnte mir keine coolere Truppe vorstellen, als die, mit denen ich jetzt gerade arbeite. Ich glaube, dass das auch...
Nennen Sie mal die zwei anderen Mitbegründer.
Der Stefan und der Robert. Ja, im Team hat sich auch viel getan. Den Stefan habe ich vor 2-3 Jahren schon kennengelernt. Und dann, ja, über verschiedene Wege fanden wir dann zusammen in der Konstellation. Aber ich glaube, das war auch ein Riesenfaktor.
Und deine Rolle ist jetzt was in diesem Dreierteam? Jetzt fällt mir die Buchhalterin wieder ein. Brauchst du diese schlummernde Leidenschaft jetzt?
Na, also Gott sei Dank. Also ich habe herausgefunden, mein Herz brennt nicht so für Buchhaltung. Also vielmehr für andere Dinge. Ja, meine Rolle offiziell ist COO, also Head of Operations. Und Operations ist alles irgendwie. Also alles, was halt anfällt und was sonst niemand macht. Das heißt, also jetzt von Fundraising, also Finanzierung mache ich ganz viel, aber dann teilweise auch Marketing in den letzten Monaten, viel Sales auch. Ja, ich würde sagen, also ich bin jetzt nicht Expertin in einem bestimmten Bereich, sondern ich verstehe alles irgendwie so ein bisschen. Weil ich, also in einem Startup muss man eh immer das machen, was halt gerade gebraucht wird. Und dann ergibt sich das immer so organisch, wer was macht. Aber genau, hauptsächlich so Finanzen, intern schauen, dass die Prozesse passen und so weiter. Aber dann punktuell auch Sales und andere Dinge.
Könnt ihr für eure Investoren auch die Emissionseinsparungen rechnen? Also kommt das mit sozusagen?
Ja, und sollten wir auch. Es ist jetzt gerade im Moment echt noch schwierig. Also es sind Annäherungen. eBay hat letztes Jahr ziemlich coole Guideline veröffentlicht, wie es berechnet werden kann. Also Rebound-Effekt und also die ganzen Dinge irgendwie erforscht.
Rebound-Effekt, was meint man damit?
Ja, wenn ich jetzt, irgendwie so die Frage, okay, ich gebe jetzt weniger Geld aus für Secondhand oder ich kaufe jetzt Secondhand, aber kaufe ich dann trotzdem mehr? Also ich kaufe zu Beginn 10 Teile bei Zalando und ich kaufe dann Secondhand, kaufe ich jetzt dann 15 Teile oder kaufe ich nach wie vor 10 Teile?
Also was und auch wichtig wäre eigentlich insgesamt weniger zu kaufen,
ja,
oder?
Voll.
Ja. Und sich nicht quasi damit zu belügen,
ja.
Ich habe eh Secondhand geshoppt, also kann ich jetzt insgesamt mehr shoppen.
Ja, genau, okay. Genau. Ja,
note to self.
Ja. Genau, aber also im Reporting wird es nachgefragt, also quartalsmäßig. Und wir sind jetzt gerade, also jetzt kurz nach der Finanzierungsrunde mit Ihnen dran, also gemeinsam die Impact-Strategie noch zu verbessern und wirklich also auch Ziele und Targets festzusetzen, die wir erreichen wollen. Aber ja, voll. Also da sind ein paar dabei, die wirklich drauf schauen. Mhm. Und das freut mich extrem, weil es gibt so viele so-called Impact-Investoren, die halt dann investieren und denen ist eigentlich, also ja, also die wollen schon, dass man was Gutes tut, aber die hinterfragen das jetzt dann auch nicht so kritisch oder die wollen jetzt dann auch nicht von dir quartalsweise, dass du das reportest und deswegen, also das hat mich, also es ist mehr Aufwand für uns und es ist auch ein komplexes Thema, aber es hat mich extrem gefreut, weil sie dann auch hinter dem stehen, was sie sagen.
Aber ihr müsst jetzt quasi wirklich in Zahlen nachweisen, das verursacht weniger Müll, das verursacht weniger CO2.
Ja.
Wie macht ihr das?
Ja.
Challenge.
Es ist ein Prozess.
Eine Herausforderung.
Ja. Ja. Also intern, wir haben schon viele Daten. Also wie viel wird digitalisiert, wie viel von dem wird dann auf den verschiedenen Plattformen verkauft, auch im Endeffekt. Und dann gibt es eben so Annäherungen, dass man sagt, okay, man rechnet, also sagen wir Hausnummer, wir haben 1000 Teile verkauft, wir rechnen damit, dass 60% von denen an Neukauf verhindert haben. Ich glaube, das, was in unserem Fall auch wichtig ist, wir verwenden KI-Technologien, also da darf man jetzt auch nicht wegschauen davon.
Weil das viel Energie braucht,
ja.
Energie und Wasserverbrauch.
Ja. Extrem. Und ich glaube, eben für uns ist es wichtig, also einmal, okay, das, wir verhindern Neukäufe. Und dann aber auch, was ist der negative Impact, den wir verursachen? Und das ist ganz klar, also die Lösungen, die wir verwenden, Transport, die Kleidungsstücke und andere Dinge werden versendet und ebenso die verschiedenen Perspektiven aufzuzeichnen. Und ich glaube, ein cooler Fact noch zu dem Impact-Thema, der uns zu Beginn gar nicht so bewusst war, und da geht es nicht um Nachhaltigkeit, sondern um den sozialen Effekt. Wir arbeiten hauptsächlich mit Charities und das heißt, es sind Hospize oder Organisationen, die sich um Tiere kümmern oder
um Tiere. Was hat das mit eurem Thema zu tun?
Ja, also der Bogen schließt sich gleich.
Okay.
Bleiben wir beim Beispiel von dem Hospiz. In England, ganz viele der Charities haben Secondhand-Läden. Also die bekommen Sachspenden. Es ist viel einfacher, Sachspenden für die einzusammeln als Geldspenden. Und diese Sachspenden werden dann verkauft und mit uns jetzt noch viel mehr verkauft. Das heißt, die verkaufen im Schnitt, also nach 2-3 Monaten nach dem Onboarding, 4-mal so viel wie vor Minimist. Und was heißt es im Endeffekt? Die verdienen mehr Geld und das Geld geht direkt an das Hospiz und die können mehr Plätze oder so weiter dann finanzieren. Oder also egal welche, also das von bis, was die machen, aber es kommt einer gemeinnützigen Organisation zugute und der Impact ist viel, viel greifbarer für uns, viel, viel einfacher auch zu tracken. Okay, was heißt es, wenn die Charity 10.000 Pfund im Monat mehr verdient? Was hat das für einen Impact? Sind auch teilweise Umweltorganisationen, die sowas machen. Und das ist für uns wahrscheinlich das Konkreteste und der negative Impact, den wir verursachen, dass wir jetzt gerade fassen können, wie viele Neukäufe wir verhindern, ist nur Annäherung.
Und die Tiere?
Die Tiere, also wie nennt man die? Animal Welfare.
Ja, also Tierwohlfahrt. Aber was hat das mit euch zu tun?
Naja, dass zum Beispiel Gänse, Daunen nicht gerupft werden,
ne?
Schafe nicht brutal schert oder sowas. Also es geht jetzt nicht um Tierheime, sondern um Animal Welfare, ne? Organisationen,
also
die sich um Tierwohl
kümmern. Ein Teil des Kreislaufs, damit wir den Sack wieder zumachen.
Absolut.
Ja, okay. Aber ich würde jetzt gern zu dir wieder zurückkommen. Karin, wie können solche Unternehmen, solche Initiativen unser Konsumverhalten verändern? Was braucht es dafür? Die große Werbekampagne wird die Anna nicht aufstellen. Aber was braucht es dafür, dass es so ein Amazon für Secondhand geben kann?
Also prinzipiell gibt es ja schon wahnsinnig große Secondhand-Angebote, wie eben auf eBay und Vinted. Das ist, glaube ich, schon durch, dass es das gibt. Und dass diese Angebote sehr, sehr gut angenommen werden. Dafür gibt es auch genug Zahlen. Aber eben, was es braucht, um aus kleinen Lösungen große zu machen, so wie das von der Anna, Partner, gute Partner. Ich glaube, also Partnerschaften und Kooperationen ist, glaube ich, das, was es am meisten braucht, dass wir rauskommen aus diesem Ich bin klein und ich muss jetzt selber groß werden, gemeinsam wachsen. Das ist, glaube ich, das, was ich jedem, der jetzt hier in der Kreislaufwirtschaft wirklich sozusagen mehr Wirkung erzielen möchte und das auch noch schneller, ist, sich mit anderen gemeinsam auf den Weg zu machen, so wie ihr das eben mit euren Investoren macht, wie ihr das mit euren Kooperationspartnern mit anderen Plattformen macht. Wenn ich jetzt nämlich als Startup versuche, und da gibt es genug Beispiele, die tolle, tolle Ideen hatten oder haben, wo man schon als Experte in der frühen Phase schon gesagt hat, bitte geht zu den großen Produzenten, schaut, dass ihr mit denen gemeinsam in ihre bereits skalierten Lösungen eure tollen Innovationen reinbaut. Nein, wir wollen das alleine machen, weil wir sind ein Team und wir wollen wachsen. Und die verschwinden vom Markt. Ja, weil, wie du richtig sagst, man hat nicht dieses Marketingbudget, man erreicht nicht diese Sichtbarkeit. Das dauert Jahre, sich eine Reputation aufzubauen. Man kann gemeinsam schneller mehr erreichen. Und das ist eigentlich ein guter Weg, den ihr da jetzt eingeschlagen habt, eben diese Enabler-Funktion. Ihr seid nicht die einsamen Ritter, ihr seid nicht der eine Leuchtturm, ihr seid ein Enabler und ihr tut euch mit anderen zusammen. Das ist, glaube ich, the way to go.
Jetzt hast du ein paar Mal erwähnt, dass ihr in Großbritannien so viel Geschäfte macht und so viel Kunden habt. Warum?
Also der Hauptgrund ist, der Secondhand-Markt ist viel mehr etabliert als im Rest von Europa. Es gibt verschiedene Gründe. Also ich glaube, das Verhalten ist schon viel mehr verankert. Also eben der Großteil der Secondhand-Transaktionen läuft über Charities in England. Also das ist sehr verbreitet. Es ist sehr verbreitet, dass man die Dinge zu einer Charity bringt und wirklich hingeht und sich überlegt, okay, will ich heute die unterstützen oder was liegt mir wirklich am Herzen? Das ist ein Verhalten, das schon sehr normal ist, aber es gibt eben teilweise auch Netzwerke. In England gibt es die Charity Retail Association, wir Dachverband eigentlich.
Haben wir das nicht?
Reuse Austria?
Ja, genau, genau. Geht in die Richtung, in England, das Netzwerk gibt schon sehr, sehr lang und die fokussieren sich dann teilweise wirklich sehr spezifisch auf eben Retail im Charity-Bereich und die haben dann Webinare, wie verkauft man besser auf eBay oder Konferenzen, wo solche Dinge besprochen werden und wo auch unter den Charities ein sehr großer Austausch ist. Also die kennen sich alle, die besprechen alle miteinander, wie sie das machen und die arbeiten alle gemeinsam an dem. Also ich glaube, das Netzwerk ist extrem hilfreich. Und dann, es gibt auch regulatorische Incentives. Also in England gibt es so ein Programm, das nennt sich Gift Aid. Und das bedeutet also als Steuerzahlerin in Großbritannien, wenn ich jetzt was spende, kann die Charity dann, wenn das verkauft wird, die Steuer zurückverlangen. Das heißt, mit meiner Spende, sagen wir, ich spende einen Pullover, der 100 Euro wert ist. Das ist eine Spende, die nicht nur 100 Euro wert für sie ist, sondern 125 Euro. Und es gibt so also mehrere Dinge, die es einfach sehr unterstützen und auch also dann wirtschaftlich rentabler machen, in das Geschäft reinzugehen.
Das sind jetzt zwei sehr wichtige Aspekte gewesen. Karin, das eine war das Netzwerk und das zweite waren die politischen Rahmenbedingungen. Wir haben ja eine Kreislaufwirtschaftsstrategie in Österreich, auch die Stadt Wien hat eine, die EU arbeitet an einer. Sind wir so weit wie die Engländer oder müssen wir von denen noch was lernen oder können wir von denen was lernen?
Also was Strategiepapiere anbelangt, sind wir sicher sehr weit vorne und sehr gut. Die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie ist international ein Vorbild, weil sie quantitative Ziele setzt. Allerdings muss ich sagen, dass wir on the ground, also am Boden der Tatsachen, sehr stark im industriellen Recycling sind und da sehr viel Fokus darauf legen. Und industrielles Recycling bedeutet immer hoher Energieaufwand. Wir zerkleinern, zermörschern, zerfransen, gerade bei Textilien, lösen Materialien auf und stellen wieder etwas Neues daraus her, was oft nicht der gleichen Ausgangsqualität jetzt noch dienlich ist. Und gerade im Bereich der Textilien haben wir so viele Mischmaterialien, dass ein hochwertiges Recycling gar nicht möglich ist. Also Textilien, die recycelt werden bei uns, werden Putzfetzen oder Autobahnschallschutzwände oder sowas. Also macht einen großen Unterschied, ob ich das fördere oder mich darauf konzentriere oder ob ich eben kleinteilige, und das ist jetzt mal, sage ich mal, kleinteiliger und weniger industriefokussiert, Charities oder ich sage jetzt mal das österreichische Wort dafür, sozialökonomische Betriebe dabei unterstütze, dieses wieder in den Umlauf bringen und diese Wiederverteilung sinnvoll und ökonomisch machbar zu unterstützen.
Aber da könnte man ja jetzt sagen, naja, bei der Industrie sind die größeren Hebel und das ist so kleinteilig, das ist irgendwie nice to have, kann man eh auch machen, aber bei der Industrie ist mehr zu holen.
Ich glaube, sie braucht beides, absolut, und das darf eben nicht vergessen werden, weil wir brauchen ja nicht nur die wirtschaftliche Transformation, sondern auch die gesellschaftliche.
Also die kulturelle, das
Umdenken. Wir brauchen die Menschen, genau, wir brauchen die Menschen in einem anderen System, die das auch tun, ja, und die solche Dinge auch annehmen und nicht nur als Konsumenten, weil ich bin ja dann, wenn ich Konsument bin, ich bin ja ein Teil eines Kreislaufes und das heißt, ich muss eben auch Dinge zurückgeben können oder mein gesamtes Konsumverhalten eben, so wie wir vorher gesagt haben, vielleicht auch verändern und nicht immer mehr und mehr kaufen, sondern mich vielleicht auf ein paar sehr gute Dinge beschränken und damit gut auskommen. Es braucht diese kleineren, lokaleren, sichtbareren und greifbareren Handlungsfelder, damit jedem Einzelnen auch seine Wirkung bewusster wird. Und ich denke, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das Modell in England, zielt darauf ab, dass man auch wirklich dem Einzelnen ein Incentive gibt, nämlich ein ganz persönliches Incentive. Warum sollte ich das machen? Und das ist ein gutes Incentive, würde ich jetzt mal sagen. Gerade in Österreich sind ja auch viele Menschen sehr, sehr spendenfreudig. Ich spende nicht nur Geld und nicht nur meine alten Sachen, sondern beides. Und es kommt einer Organisation zugute. Also ich fände das einen schönen Ansatz.
Also da geht es um Kulturwandel.
Ja,
wirklich.
Eindeutig.
Den ihr vorantreibt. Gibt es jetzt irgendeine politische Forderung oder wo du sagst, jetzt in der Kreislaufwirtschaftsstrategie, die von der EU kommen wird, Ende des Jahres, ist da eine wichtige Weichenstellung drin, die wir brauchen?
Also die Weichenstellungen der EU sind bereits erfolgt im Circular Economy Action Plan, der 2020 veröffentlicht wurde. Was jetzt kommt, der sogenannte Circular Economy Act, auf Deutsch heißt das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das ist es aber nicht wirklich. Es ist eher mehr eine Regulierung, die es ermöglichen soll, Sekundärrohstoffe über die Grenzen bringen zu können. Das ist derzeit sehr schwierig.
Damit
wir überhaupt einen Markt, also wir müssen einmal einen Markt für Sekundärmaterialien jeder Sorte errichten. Und das können wir in Europa. Wir sind der größte und wohlhabendste Binnenmarkt der Welt. Und wir können das, aber wir müssen erst dafür einheitliche Standards finden und einheitliche Regelungen finden. Und das Zweite ist dann natürlich auch, und das gehört dazu, der grenzüberschreitende Abfalltransport. Derzeit ist vieles bei uns Abfall, was in anderen Ländern verwertet werden kann. Und auch hier gilt es, einheitlich sozusagen zu agieren, Voraussetzungen zu schaffen. Dafür ist der Act gedacht. Es wird jetzt nicht ein Gesetz, das uns allen vorschreibt, wir müssen jetzt Kreislaufwirtschaft machen. Für die einen leider, für die anderen, oh Gott, bitte nicht. Aber es ermöglicht, es soll eher ein Ermöglicher sein. Und das wäre schon mal ein großer, wichtiger Schritt.
Ist das das, was du dir von der Politik auch wünschen würdest, also was für euer Geschäft am wichtigsten wäre?
Ja, schon. Ich muss sagen, also zu der Frage, ich bin grundsätzlich ein sehr ungeduldiger Mensch und ich will was tun und deswegen bin ich auch in der Wirtschaft und im Startup-Bereich. Aber total, also ich stimme dir voll und ganz zu, Karin. Also für mich geht es mehr darum, okay, wie kann man das schneller ermöglichen? Also wie kann man jetzt schneller in die Umsetzung kommen und Leute mobilisieren, die Lust drauf haben, das umzusetzen, jetzt und nicht in 10 Jahren.
Und auch die Möglichkeiten zu schaffen, daraus ein Geschäft zu machen. Ja, weil derzeit ist es einfach billiger, nach wie vor sogenannte Primärmaterialien, also frisches Material, billig auf dem Weltmarkt zu kaufen, über die europäischen Grenzen zu transportieren. Wir haben dann hier die Abfallthematik, wir haben dann hier die Verbringungsthematik oder eben die wieder in den Kreislauf zurückführthematik mit Materialien, die nicht dafür gemacht sind. Das macht uns eigentlich mehr Probleme und bringt uns eine größere finanzielle Bürde, als wenn wir eben hier Rahmenbedingungen innerhalb unseres Marktes schaffen, dass zumindest unsere Materialien so designt sind, die Ökodesign-Verordnung so designt sind, dass sie reparierbar werden, wiederverwendbar sind, weitergegeben werden können und dass wir auch Geschäftsmodelle fördern, wie, egal, Reparatur, Tauschen, Teilen, Mieten, Leasen etc., um das zu ermöglichen, den Menschen Dinge zu nutzen, anstatt zu verbrauchen.
Abschließend, Anna, in den nächsten 5 Jahren, was ist deine Vision? Wo soll Minimista stehen? Und wie schaut es aus auf eurem Bankkonto?
In 5 Jahren, es wird spannend sein, wie so ein Bankkonto aussieht. Also in 5 Jahren, ja, mich würde es sehr freuen, wenn wir von den 10% oder weniger als 10%, die bis jetzt digitalisiert sind, auf über 50% oder 60% kommen. Und dass einfach Dinge, die schon produziert wurden, ersichtlich sind und ich kann das kaufen und dass es ermöglicht wird. Also dass, wir nennen es Supply Side Bottleneck, also dass das Angebot nicht mehr der Flaschenhals ist für das Ganze.
Weil das Angebot zu schlecht ist.
Ja, also mittlerweile, wenn ich jetzt was Spezifisches suche, sagen wir, ich will rote Ballerinas für einen Ball morgen. Ja, es wird schwierig, die online Secondhand zu bekommen. Da muss ich auf die Maria-Hilfer-Straße gehen und mir welche kaufen, ob ich es will oder nicht. Und da würde ich echt gern wegkommen. Und ja, also wir haben das Amazon-Beispiel aufgebracht, warum nicht bei dem bleiben? Also mich würde sehr freuen, wenn wir in 5 Jahren einen Marktplatz haben, egal ob wir den dann enablen oder gemeinsam mit anderen gestalten oder wer auch immer das macht, das ist mir persönlich relativ egal, wo man dann Secondhand so konsumieren kann, wie man es jetzt auf Amazon gewohnt ist. Also man findet die Produkte, der Preis macht Sinn, ich kann die kaufen, es gibt dann einfach einen Versand, ich weiß, was passiert, wenn es mir nicht passt, wie das mit Zurücksenden und so weiter funktioniert. Und genau, dass es einfach normaler wird, Secondhands zu kaufen.
Also das ist dann Kreislaufwirtschaft, ohne dass wir wissen, dass es Kreislaufwirtschaft ist. Mission accomplished.
Okay. Genau.
Vielen Dank euch beiden. Danke für das Gespräch.
Danke, Nadja.
Dankeschön.
Das war's für heute bei Full Circle. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau in unsere Shownotes. Dort findest du den direkten Link zu unserem Substack-Newsletter und unserer Steady-Community. Mit eurem Support über Steady können wir Full Circle weiterhin unabhängig produzieren. Und wir bedanken uns auch für die Startförderung von der Wirtschaftsagentur Wien. Bis zum nächsten Mal.